Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Guten Morgen, liebe Podcast-Freunde. Wie sieht es eigentlich mit Ihrer EM-Stimmung aus? Also ich habe das Gefühl, langsam kommt das Land so richtig in Fahrt. Aber was fehlt? Der Sommer. Müsste der nicht langsam um die Ecke kommen? Da ist eindeutig noch Nachholbedarf. Aber gemeinsam kriegen wir die Zeit bis zu gutem Wetter und bis zum morgigen Spiel der deutschen Nationalmannschaft schon rum. Matthias Iken ist zurück vom Wandern und natürlich liegen die drei berühmten Umschläge hier schon für ihn bereit. Die heutigen Möglichkeiten, Politik gegen die Jugend, wie schnell alles im Internet zum Aufschrei wird und die Machtoption bei den Landtagswahlen im Osten. Der Politikaktivist und Journalist Arne Semsrott hat einen Bestseller geschrieben, was man machen kann, sollten Rechtsextreme in Deutschland regieren. Wir sprechen gleich mit ihm über sein Buch und die aktuelle politische Lage in unserem Land. Wir werden an diesem Sonnabend also sehr politisch. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Wir starten jetzt.
Die Analyse aus unserer Chefredaktion.
Er ist zurück an diesem Sonnabend. Matthias, ich habe es letzte Woche im Podcast schon angekündigt. Du bist ja, man könnte sagen, der große Abendblatt-Wanderer.
Ja.
Wo bist du hingegangen?
Ja, dieses Mal war ich privat wandern. Sonst hätten wir uns ja auch am Sonnabend irgendwo in Hamburg treffen können. Wir waren mit ein paar Freunden im schönen Frankenland, Fränkische Schweiz. Wir machen immer andere Gebirge oder Mittelgebirge, je nachdem, wer es plant. Und ich kann es nur empfehlen. Deutlich schöner, als ich erwartet hatte. Und eine Ecke, die so ein bisschen, muss man sagen, zu wenig bekannt ist. Mit alten Burgen auf Felsen, mit sehr, sehr guten Brauereien, ordentlichen Gaststätten und schöner Natur.
Wie viele Kilometer habt ihr gemacht?
Ach so am Tag 25, so roundabout.
Das ist ja auch nett. Dann hast du dich also gut vorbereitet auf die heutigen Umschläge.
Genau.
Ich muss natürlich jetzt zur Schande sagen, du wünschst dir ja immer ein bisschen ein Sport, ein Fußballthema. Wir haben letzte Woche eine große Sendung zum Thema Fußball gemacht.
Ja.
Aber ich habe dir heute drei sehr politische Themen rausgesucht und auch sehr aktuelle. Für welchen Umschlag entscheidest du dich?
Eins, zwei oder drei. Ich nehme die zwei. Und
lange nicht gehabt. Wir switchen ja immer zwischen drei Punkten und erster Liga. Kurze Frage, Hürzeler. Wer ist dein Favorit? Hast du schon einen?
Oh, nee, aber verlass mich da auf Bornemann. Ich muss ganz ehrlich sagen, der hat uns in den vergangenen Jahren sehr, sehr gut nach vorne gebracht. Und ich hoffe, dass er da einen Trainer findet, der vielleicht etwas mehr sozialromantisch veranlagt ist und dann auch seinem Verein die Treue hält.
Ja, ich sehe das ähnlich, weil ich fand es sehr schön. Ich bin der Meinung, Robert Fabich hatte es gesagt, Fußballromantik gibt's nicht mehr.
Ja, ich weiß, aber ich bin trotzdem Fußballromantiker und insofern, ich meine, guck dir Leute an wie Streich oder früher Volker Finke, die hatten auch mögliche Angebote, weiter aufzusteigen und sind da, wo sie waren, erstmal geblieben. Man muss ja nicht gleich 10 Jahre an einem Ort sein, aber ich finde, er hätte durchaus, der liebe Fabian Hürzeler, noch 1-2 Jahre in Hamburg dranhängen können.
Hundertprozentig. So, Thema 1 ist es nicht geworden. Ganz aktuell.
Von Florian Fabricius, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz bei Markus Lanz, hat er gesagt, man tut auf jugendfreundlich, postet Bilder mit Jugendvertretern, geht auf TikTok, aber an der Substanz an jugendfreundlicher Politik ist eigentlich wenig dran.
Ja, wir hätten heute bei Thema 1 drüber gesprochen, Politik nur für die Alten, also für die, wo es mehr Wahlberechtigte gibt. Das war die Kritik von dem Herrn Fabricius bei Markus Lanz. Und worüber wir auch gesprochen haben, aber das passt ganz gut zu deinem gewählten Thema, deswegen schneide ich es trotzdem jetzt einmal an. Ich finde es sehr bezeichnend, dass uns über Jahre ja so ein bisschen erzählt wurde, eigentlich interessiert sich die Jugend fürs Klima, eigentlich ist die Jugend bei den Grünen verortet. Und wenn man sich die
Schon etwas holzschnittartig, würde ich sagen.
Genau, und wenn man
gibt es nämlich nicht.
Genau, wenn man sich jetzt die Europawahlergebnisse angeguckt hat, sind die großen Jugendgewinner die CDU und die AfD, wobei das auch ein zweischneidiges Schwert ist, weil vorher waren es die Grünen ganz, ganz, ganz massiv. Aber die Jugend gibt es nicht, hast du gerade gesagt.
Nein, die Jugend gibt es nicht. Und noch größer als die Begeisterung bei den Jugendlichen für Luisa Neubauer und Fridays for Future war, glaube ich, die Begeisterung der älteren Journalisten für Luisa Neubauer und Fridays for Future. Und da muss man mal ganz klar sagen, also wir haben jetzt vor 2 Wochen die Demo gehabt mit 1800 Schülern und wir hatten vor einigen Jahren die Demo mit 10.000, mehr als 100.000 Teilnehmern. Da hätte man schon ahnen können, dass es auch andere Themen gibt, die Jugendliche umtreiben. Und natürlich ist Klima ein absolut wichtiges Thema, aber es ist halt nur eins von vielen Themen. Und ich glaube, dass die Verengung da auf diese und diese Fixierung auf das Thema Klima nicht allen gerecht geworden ist.
Ich finde es halt auch schwierig, du hast es gerade richtig gesagt, dass es die Jugend nicht gibt, aber es oft in einen Topf geworfen wird. Wir machen es.
Ja, das ist eine Vereinfachung, ne? Also ich meine, dieses Labeling, also man tut ja auch so, als ob 1968 die Jugend permanent auf der Straße war, um gegen den Vietnamkrieg zu protestieren. Da gab es auch viele, die ganz spießig jeden Morgen zur Arbeit gegangen sind und davon gar nichts hielten. Und dann hat man gedacht, in den 80er Jahren, da gibt's die Null-Bock-Generation. Auch das war wieder irgendwie ein Label, was man einer ganzen Generation gibt, weil ein paar vielleicht unter diesem Namen auftreten. Also die Jugend ist genau wie die Alten eine sehr heterogene Gruppe. Klima ist da wichtig, aber es gibt auch noch viele andere wichtige Themen. Und da sollte sich vielleicht auch die Ampel ein Beispiel dran nehmen.
Ich finde es halt auch sehr schwierig, dass jetzt zum Beispiel eine AfD sagt, wir sind die Partei der jungen Menschen.
Ja, absurd.
Und vor 2019 haben die Grünen das mit so großem Vorsprung gewonnen. Also ich habe eher das Gefühl, dass die viel gescholtene, so politikferne Jugend, wenn wir es ein bisschen generalisieren, doch eigentlich sehr feinfühlig ist, was die Themen angeht und sehr stark auf die sehr aktuellen Themen guckt,
genau,
und ihre Entscheidung auch danach trifft. Und die zweite Sache, die mir auffällt, ist diese Bindung an eine Partei, dass die halt total wegschmilzt. Also früher, wenn du aus einem CDU, einem sogenannten schwarzen Haushalt kamst, die haben immer, deine Eltern und Großeltern haben ja immer CDU gewählt, hast du doch auch CDU gewählt, oder?
Ach, das weiß ich nicht. Ich glaube ja immer schon Rebellen. Ne?
Also, ja, aber es waren ja Rebellen dann. Also es gab ja viele,
ja, die... Ja, es wurde schon viel vererbt, wenn du in einem gewissen Milieu groß geworden bist. Als Katholik hast du erst das Zentrum und dann die CDU gewählt. Als Arbeiter hast du die SPD gewählt. Und das ging über Generationen gut. Und das gab natürlich auch der Republik Stabilität. Das darf man ja nicht übersehen. Da waren dann die Wechselwähler in der Mitte dafür entscheidend, wo jetzt irgendwie der Sieger landet. Das ist halt weg. Heute wählt man sehr, sehr stark nach aktuellen, individuellen und auch persönlichen Gesichtspunkten. Und von daher ist halt immer schwer vorhersehbar, wo die Welle hinwogt. Also derzeit auf jeden Fall nicht zur SPD, Grünen und FDP.
Obwohl Scholz ja felsenfest überzeugt ist, es geht wieder nach oben, aber...
Ja, dass es nach oben geht, glaube ich auch, weil viel weiter nach unten, wir haben jetzt wirklich 13,9% gesehen. Also das ist eigentlich schon unterhalb, sage ich mal, der Stammwählerschaft der SPD. Ich glaube, dass es wieder ein bisschen nach oben geht, aber ich würde viel Geld darauf verwetten, dass es nicht mehr in die Höhen geht, die er 2021 gesehen hat.
Für etwas mehr Prozent sind andere deutlich zurückgetreten. Wir erinnern uns an den Rücktritt von Andrea Nahles, die für auch bei einer Europawahl zurückgetreten ist, für mehr Prozent, als sie jetzt erreicht.
Ja gut, aber der Kanzler tritt ja nicht zurück. Dann tritt der Parteichef zurück.
Der tritt ja auch nicht zurück, der Herr Klingbeil und Frau Esken.
Frau Esken, das wäre natürlich für die SPD ein Gewinn, wenn Frau Esken mal zurückträte, glaube ich. Aber
ja, ich habe mit Entsetzen ihren Auftritt bei Markus Lanz gesehen, wo ich ja schon dachte, wir reden heute über weltfremde Politiker, aber da tease ich gleich auf morgen, denn Bela Ander ist bei Marcel Becker zu Gast und redet mal darüber, spannend, wie weit weg Politiker eigentlich von Menschen sind. Aber das ist nicht unser Thema.
Gut, wir müssen ja auch noch ein paar andere.
Genau, ne? Die drei ist es auch nicht geworden. Ich glaube, aktueller kann ich nicht sein.
So, ich gucke, was hast du geschrieben? Frau Göring-Eckardt, stellt euch vor, da wären nur weiße deutsche Spieler, ja. Sie meinte es gut, sie wollte darauf verweisen, auf diese unsägliche Umfrage des WDR und wollte nochmal deutlich machen, wie gut, dass wir ein multikulturelles Land sind. Was sie nicht bedacht hat, ist, dass sie natürlich da rassistische Komponenten einbaut und weiß gegen dunkle Spieler quasi in Stellung bringt, war etwas ungeschickt, ist aber Gott sei Dank jetzt nicht unser Thema, weil ich finde, der große Aufreger muss es auch nicht sein.
Und genau darüber hätten wir nämlich geredet, ja, nämlich über diese Aufregerkultur, die wir haben.
Ja.
Und dass aus jeder Sache immer etwas Riesiges gemacht wird. Ich habe das Gegenbeispiel Und das hätten oder das können wir jetzt ja kurz als kurzen Einriss mal vergleichen. Das Gegenbeispiel zu diesem Tweet, finde ich, ist eine Aussage von Alexander Gauland, damals AfD-Vorsitzender von 2016. Man kann Leute finden ihn als Fußballspieler gut, aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben. Und das ist für mich so das Gegenbeispiel, sich über diesen Tweet, der einfach unglücklich ist, aufzuregen. Sie hat ihn gelöscht, sie hat ihn erklärt, sie hat sich entschuldigt, es ist alles gut. Und diese Gauland-Aussage dann zu vergleichen, Gauland, klare rassistische Aussage und Göring-Eckardt, ein verunglückter Tweet. Und diese Aufregekultur, die finde ich halt extrem schwierig.
Ja, ich auch, aber wir sind Teil dieser Aufregekultur, ne? Das muss man fairerweise sagen. Und die Politik ist natürlich auch Teil der Aufregekultur, weil ständig irgendwelche Leute, die schneller mit den Fingern als mit dem Kopf sind, Botschaften in die Welt senden. Und dann kommt sowas dabei raus.
Aber was könnten die Medien jetzt machen?
Ach, die Medien, das ist wie mit
Wir generalisieren. Was könnten wir als
einfach
Medien
auch mal ein bisschen ruhiger bleiben, sich nicht permanent aufregen, aber die Medien sind ja auch abhängig wiederum von den Nutzern und die Nutzer finden halt's toll, wenn alle sich streiten und sich aufregen und empören. Wenn man so eine Geschichte nicht macht, hat man halt viel quasi Einschaltquote verschenkt.
Ich habe einfach Sorge, dass wir so ein bisschen amerikanisch werden. Da ist ja alles immer eine Breaking News. Also wenn man sich amerikanisches Fernsehen und die haben ja reine Nachrichtensender, die auch wirklich viele Zuschauer haben, mal anguckt. Diese Breaking News kommen da alle 7 bis 8 Minuten und alles, jeder Tweet ist eine Breaking News. Und da habe ich halt wirklich Sorge vor, dass das bei uns in den Medienlandschaften irgendwann so wird, dass man wirklich im Netz nur noch sucht, was hat der getwittert, was hat der geixt oder wie es auch heißt. Und ich finde, da müssen wir aufpassen. Das Durchatmen fehlt mir da, aber nicht nur bei den Medien, sondern auch vor allem bei der Politik. Der Rücktritt ist auch schon wieder gefordert worden.
Ja. Aber das Schöne ist, die Fußball-EM gibt uns ja ein bisschen die Gelegenheit zum Durchatmen. Es ist ja wirklich schön zu sehen, dass die Leute einfach mal so ein bisschen Urlaub von den schlechten Nachrichten machen. Das sei ihnen gegönnt. Wollen wir uns mal um den, ich bin nämlich ganz aufgeregt. Armin Laschet hast du rausgesucht. Es geht jetzt darum, in den 3 ostdeutschen Bundesländern demokratische Mehrheiten hinzubekommen. Ja, hat er recht.
Genau, wir haben in diesem Jahr 3 Wahlen in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen. Und im Zuge der Europawahlergebnisse gab es natürlich auch wieder viele Umfragen zu den Landtagswahlen. Und wir hatten diese Frage schon mal angeschnitten und nicht gewählt, aber mich interessiert es heute brennend, was du dazu sagst. Wer wird da eigentlich oder wie wird man da eigentlich Ministerpräsident? Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Wir nehmen mal Sachsen. In Sachsen haben wir eine Ampel, die liegt bei 12%. Nicht die SPD, sondern die Gesamtampel.
3 Parteien bei 12%.
SPD und Grüne bei 5, die können rausfliegen. FDP bei 2, die sind eigentlich raus. Dann haben wir AfD 32. BSW 15, zusammen 49% und die CDU bei 30.
Ja. Also da muss ich jetzt mal eine Lanze für Sarah Wagenknecht brechen, weil es mir wirklich auf die Nerven geht, dass einige interessierte Kreise die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht auf eine Stufe stellen. Ich halte das für einen Skandal. Und zwar auch deshalb, weil natürlich man sich an vielen Punkten bei ihr stoßen kann. Man kann sich sicher an der Putinphilie stoßen, wo man sagt, also das ist kein nachvollziehbarer Ansatz, um den Aggressor in seine Schranken zu weisen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn wir es in Ordnung finden, dass man mit der Linkspartei koaliert, und das finden ja viele in Ordnung, wie wir zum Beispiel
und fordern's von der CDU
in Thüringen sehen, dann finde ich, kann man erst recht mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht kommentieren. Denn wenn wir da so ein bisschen die Programmatik uns anschauen, ist das eigentlich eine in vielen Teilen sozialdemokratische Partei, eine in Migrationsfragen, sage ich bewusst konservative und ich sage nicht rechte Partei, denn es ist völlig legitim, das zeigen alle anderen sozialdemokratischen Parteien in Europa, Zuwanderung auch anders zu lesen, als es hier in Deutschland getan wird. Wir haben eine Politik bei der BSW, die also gerade kleinere Unternehmen sehr stark fördern will, da erkennt man fast liberale Elemente. Und man kann jetzt nicht sagen, das Bündnis Sarah Wagenknecht ist für die AfD. Und von daher meine klare Botschaft, ja, da soll doch das Bündnis Sarah Wagenknecht, das wird ja nicht über Außenpolitik entscheiden, in Sachsen, Thüringen und Brandenburg es versuchen. Ob das klappt, ich weiß es nicht. Also dazu ist einfach die personelle Decke beim Bündnis Sarah Wagenknecht in meinen Augen noch sehr, sehr dünn. Es gibt ein paar, muss man sagen, auch wirklich anzunehmende Politiker, wie hier unser Hamburger Fabio De Masi oder auch der ehemalige Düsseldorfer Oberbürgermeister, der von der SPD kam. Also es gibt schon Leute, mit denen arbeiten. Mit denen kann man arbeiten, aber ich kenne jetzt zu wenig die Spitzenkandidaten. Das ist ja auch sehr, sehr stark ein Closed Shop. Aber nochmal, also BSW und AfD werden nicht koalieren. Die CDU kann nicht mit der AfD im Osten koalieren. Die AfD im Osten ist eine wirklich, in meinen Augen, rechtsextreme Partei. Und von daher gibt's gar nicht viel andere Möglichkeiten. Und bevor man irgendwie einen Linken zum Bürgermeister macht, wäre man als CDU sicher klüger beraten, es mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht zu versuchen.
Hat Friedrich Merz aber nicht gesagt, sie wäre gleichzeitig rechts- und linksextrem, auch wenn er es auf Bundesebene gepackt hat?
Ja, hat er gesagt, aber das war Blödsinn. Also muss ich ganz ehrlich sagen, und es ist ja auch interessant zu sehen, wie im Osten auf diese Aussage reagiert wurde.
Nicht gut.
Ausgerechnet dort, wo Friedrich Merz immer den größten Rückhalt hatte und die meisten Fans, hat man das sehr kühl beziehungsweise gar nicht kommentiert. Also er hat sich damit eine strategische Option genommen. Also ich weiß nicht, ob Friedrich Merz glaubt, dass die Union im Osten irgendwie an 40-45% kommt. Das kann ja 45% können reichen, wenn man sich anschaut, wer alles unter der 5%-Hürde landet. Das aber ist utopisch. Und da muss man gucken, mit wem kann man koalieren. Und eine Allparteienkoalition gegen die AfD wäre fatal, weil das die AfD noch stärken könnte, nach dem Motto, seht her, jetzt machen sie schon wie früher in der DDR ein Bündnis von allen gegen die AfD. Das ist schwierig.
Naja, und wie sollen sie es machen, wenn wir beim Beispiel Sachsen bleiben? Jetzt stellen wir uns mal vor, Grüne und SPD kommen rein. Wir nehmen mal das Ergebnis, das wir gerade haben. Dann haben wir 49 AfD-BSW, die wir nicht zusammenpacken wollen, aber und dagegen stehen 40% CDU, SPD, Grüne. Man kann keine Koalition gegen die machen. Man kann natürlich sagen, wir lassen uns dann tolerieren oder.
Ja.
Also diese Unregierbarkeit, die droht, die finde ich ganz schwierig. Und was ich einfach sehe oder was ich glaube, ist, dass Friedrich Merz sich hat hinreißen lassen. Der war siegtrunken von diesem Ergebnis bei der Europawahl und hat wahrscheinlich, genau wie du sagst, gedacht, wir kommen da doch auf 40%. Ja. Am Ende kommen doch die SPD wieder taktisch zu uns und
also man muss sehen, es wird am Ende, das haben zumindest die Entwicklung der letzten Jahre gezeigt, immer kurz vor der Wahl gibt es noch so eine Bewegung hin zu den Amtsinhabern. Das würde sicher in Sachsen nutzen. In Thüringen, muss man sagen, hat Herr Ramelow eigentlich gar keine Chance mehr, weil die Linkspartei, obwohl er selber persönlich sehr, sehr gute Werte hat, ist irgendwie bei 12-13%. Damit kann man nicht Ministerpräsident werden. Und in Brandenburg wird man sehen, da ist die Lage noch ein bisschen anders, aber das wird auch eng für die SPD.
Lass uns einmal beim BSW bleiben. Also ich sehe das genauso wie du. Ich fand die Aussage von Friedrich Merz absoluten Unsinn. Vor allem, du hast ihn ja erwähnt, weil da Leute wie Fabio De Masi sind. Und über den kann man einiges sagen, aber der ist ganz sicher nicht rechtsextrem.
Nein,
und er
ist
würde
auch nicht
linksextrem. Für Rechtsextreme antreten. Das ist ein sehr vernünftiger, pragmatischer Politiker, der sich in dieses Bündnis hat reinwählen lassen. Und ich glaube auch, dass genau diese Taktik, die sie am Anfang und die sie immer noch fahren sind, ihre Mitglieder wirklich handverlesen aussuchen. Der Fehler ist, den zum Beispiel eine AfD gemacht hat. Die haben gesagt, kommt alle rein, wir wollen groß werden, wir wollen viele Mitglieder haben.
Die haben auch eigentlich Ausschlusskriterien definiert, die aber am Ende nicht mehr halfen, weil es offenbar genug Rechte gibt, die nie in der NPD waren. Und von daher gibt es dann eine Gefahr, das wird beim Bündnis Sarah Wagenknecht werden auch irrlichternde Gestalten auftreten. Das ist immer so, dass bei einer neuen Partei die Verrückten ganz großes Interesse haben, da groß zu werden. Es ist ja auch ein Businessmodell. Wenn man wirklich gewählt wird, ist man schnell, muss man sagen, als Landesabgeordneter seine Sorgen vielleicht los. Da wird die Partei aufpassen müssen, aber auf der anderen Seite auch für die CDU ist es ja strategisch eine Möglichkeit. Ich erinnere mal gerne an 2001 hier in Hamburg, da gab es eine neue Partei, die Schill-Partei. Da haben Ole von Beust als CDU-Bürgermeister und die FDP gesagt, wir gehen mit denen zusammen ein Bündnis ein. Und immerhin hat er eins geschafft, er hat die Schill-Partei binnen 3 Jahren entzaubert. 2004 war die Schill-Partei weg. Und die CDU hatte fast die absolute Mehrheit der Sitze. da kann man sehen, dass man auch im Amt eine andere Partei entzaubern kann. Insofern würde ich mich heute festlegen, in Sachsen wird es ein Bündnis geben von CDU und BSW.
Es gibt ja auch keine andere Möglichkeit, außer eine Tolerierung.
Ja gut, es gibt noch andere Wahlergebnisse. Man sollte jetzt nicht die Umfragen als Wahlergebnis schon hinnehmen. Aber das ist natürlich auch für die CDU eine Möglichkeit, so ein bisschen ihre Flexibilität zu zeigen. Und wie gesagt, also hüten wir uns, und da finde ich, manche Medien hüten sich da zu wenig, hüten wir uns gleich mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht eine weitere Partei als außerhalb der demokratischen Grundordnung zu verorten. Damit meine ich, wir haben die AfD sehr früh, also wir Medien, die AfD sehr, sehr früh ausgegrenzt. Es hätte gut gehen können, sage ich mal in Anführungsstrichen, und die AfD wäre damit Geschichte gewesen. War nicht so, durch die Entwicklung, die wir hier auch schon oft beschrieben haben. Aber das Ergebnis ist, wenn man eine Partei quasi ausgrenzt, dann sammelt sie erst recht die Verrückten, die Irrlichternden, die Radikalen. Und das sehen wir heute bei der AfD. Also hüten wir uns davor, diesen Fehler zu wiederholen.
Wen sammelt denn das BSW ein, deiner Meinung nach?
Naja, ich glaube schon verschiedene Leute. Sie sammelt Sozialdemokraten ein, die unzufrieden sind mit der Politik der Partei. Sie sammelt Politiker der Linkspartei an, die unzufrieden sind. Sie sammelt vielleicht auch ein paar Friedensbewegte ein, weil natürlich muss man sagen, man kann ja die Position von Sarah Wagenknecht nicht ablehnen, aber sie ist in einer Demokratie legitim. Und auch das muss man sagen, finde ich schwierig, dass man, wer für Frieden, für Waffenstillstand, für Verhandlungen ist, gleich als Putin-Freundin labelt. Das ist ein Framing, wie man so schön sagt, was eigentlich nicht fair ist. Also das haben wir in der Nachrüstungsdebatte in den 80er Jahren auch gehört, aber nur von radikalen Kräften. Damals war die Friedensbewegung für die Union, für die fünfte Kolonne Moskaus. Und das war natürlich, muss man sagen, ehrenrührig und nicht fair und nicht angebracht. Und wir sollten auch heute mit denen, die sagen, wir müssen noch andere Wege finden als die Militarisierung der Gesellschaft und des Landes, vernünftig umgehen.
Ich kann dir dazu ein Beispiel geben, ganz aktuelles aus Großbritannien, weil dieses aus den 80ern, diese Werbekampagnen oder rote Socken oder wie es alles hieß, die gibt's immer noch. Es gibt ein aktuelles Internet-Wahlplakat der Tories, der britischen Konservativen, wo sie Keir Starmer, Labour Party, das ist sozusagen die SPD Großbritanniens, zeigen, wie er da steht. Und im Hintergrund sieht man Putin, Xi Jinping aus China und Kim Jong-un aus Nordkorea mit "Sie warten auf dich". Also so richtig so, die freuen sich, dass die Sozialdemokraten kommen, die warten nur auf den. Also diese Kampagne, diese Leute dann in Richtung Kommunismus, in die Achse des Bösen, wie es früher so schön hieß, zu rücken, die gibt's immer noch. Die ist nicht vorbei und die wird auch diesmal wiederkommen, gehe ich ganz fest von aus.
Ja, das kann gut sein, aber es ist kein Fortschritt für den demokratischen Diskurs. Man muss auch beim politischen Gegner erstmal erwarten dürfen, dass der politische Gegner eine andere Meinung hat, aber nicht der Feind ist, und dass das, was er sagt, zumindest ja auch mal geprüft werden kann. So wie Tucholsky gesagt hat, also Toleranz heißt ja, dass der andere auch Recht haben könnte.
Geben wir Politikern in Deutschland auch zu wenige Chancen, sich zu entwickeln? Ich kann dir sagen, ich habe in aktuellen, wirklich aktuellen Beiträgen über Sarah Wagenknecht immer noch die Bezeichnung Steinzeitkommunistin oder Kommunistin gehört. Und wenn ich mir den BSW und das Programm angucke, sehe ich relativ wenig Kommunismus.
Ja, ich sehe da auch keinen Kommunismus. Es ist auch, also ich meine, sie war mal Mitglied oder glaube ich sogar Sprecherin der kommunistischen Plattform.
Ja.
Das ist aber 30 Jahre her. Also ich wollte jetzt auch nicht für jeden Text, den ich in den 90ern geschrieben habe, irgendwie nochmal abqualifiziert werden. Ja, das ist genau das, was ich eben sagte. Also man versucht hier gerade irgendwie einen neuen Dämon zu schaffen, und das ist Blödsinn.
Im Endeffekt wartet man nur drauf, sie kommt in Thüringen in eine Regierung und sagt, Putin, ab jetzt Verhandlungen und die Ukraine ist erledigt. Also ich finde auch diese Überhöhung von Landtagswahlen und die Überhöhung von Personen an diesen Landtagswahlen immer sehr schwierig. Also eine Landtagswahl in Thüringen wird nicht entscheiden, wie wir die Ukraine unterstützen.
Genau so ist es.
Und warum schaffen das Politiker nicht, da auch sich ehrlich zu machen? Also was ist das, und auch einige Medien nicht, sich ehrlich zu machen, sondern müssen das so überhöhen? Das begreifen die Leute doch,
naja,
oder
das,
nicht?
Dass die Politiker der anderen Parteien mit ihr schon Hardball spielen, kann ich verstehen. Die Linkspartei wird existenziell von ihr bedroht. Dass die sie mit Samthandschuhen anfassen, kann man nicht erwarten. Für die SPD ist es eine Bedrohung, aber vielleicht auch eine Chance, nochmal so in Sachen Migrationspolitik sich neu auszurichten. Für die AfD ist Sarah Wagenknecht auch doof, weil man damit eine Alternative zur Alternative für Deutschland hat, die vielleicht etwas mehr im demokratischen Spektrum verortet ist. Also, dass die Gegner, die politischen Gegner sie hart anfassen, ist nachvollziehbar. Warum das manche Medien machen, verstehe ich nicht.
Ich habe aber auch das Gefühl, um es ganz böse zu sagen, ich hatte das Gefühl, dass einige Politiker und einige Parteien sich gedacht haben, ach schön, die AfD müssen wir jetzt gar nicht entzaubern, wir müssen uns gar nicht mit ihr beschäftigen. Sarah Wagenknecht holt sich jetzt die ganzen Stimmen, die AfD ist wieder bei 10% und wir haben das Thema erledigt. Und das ist ja nicht passiert.
Nein, also, nein, also Sarah Wagenknecht holt bei der AfD weniger als erwartet und mehr im Bereich SPD, auch CDU und Linke.
Wenn wir uns jetzt die Parteien im Osten mal angucken und gehen wir sie mal ein bisschen durch. Wenn ich die Umfrageergebnisse der SPD angucke, Sachsen 5%, Sachsen-Anhalt 7%, Thüringen 7%. Und dann haben wir noch Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, wo wir ja Amtsinhaber haben. Da sind sie aber auch bei 19 und bei 23%.
Na, immerhin.
Erledigt sich die SPD gerade im Osten so ein bisschen, weil sie auch auf die falschen Themen setzt, weil sie nicht genug auf den Osten angeht? Was ist da deine Analyse?
Na, die SPD hat es ja, muss man sagen, ist eigentlich seit 1990 schwer. Wir erinnern uns an die allererste Volkskammerwahl. Da hatte man gedacht, die SPD als neu gegründete Oppositionspartei, auch als Sammelbecken für die, die mutig aufgestanden sind gegen diese verkommene Diktatur in der DDR, die würden den Sieg abräumen. Und was war? Am Ende machte eine Blockpartei das Rennen, weil sie dieselben Buchstaben trug wie die Partei von Helmut Kohl, nämlich CDU. Und damit hat sich eigentlich schon eine Weichenstellung ergeben, die es der SPD eigentlich immer schwer gemacht hat. Ich meine, Sachsen galt früher als das rote Sachsen. Da hat die SPD noch nie eine Sonne gesehen und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Und wenn man als Partei keine Chance hat auf Beteiligung an einer Regierung oder sogar auf das Amt des Ministerpräsidenten, dann hat sie es auch schwer mit der Rekrutierung von neuen Politikern auch auf Ortsebene. Die Leute gehen eher zu Siegern und das ist so ein strukturelles Problem, was die SPD jetzt seit 3 Jahrzehnten mit sich herumträgt. Und dann kam noch erschwerend hinzu, dass es die SPD nicht vermocht hat in den letzten Jahren. In den ersten Jahren hatte sie ja Politiker aus dem Osten, die sehr, sehr präsent waren, wie Herr Stolpe, auch wie Wolfgang Tiefensee. Die fehlen im Augenblick. Also Frau Schwesig macht, muss man ganz ehrlich sagen, eine sehr, sehr unglückliche Figur mit ihrer Nord Stream 2 Vergangenheit. Da mangelt es im Augenblick und die SPD ist einfach auch dadurch zu wenig präsent im Osten und hat, glaube ich, auch zu wenig die Gemengelage, die Stimmung im Osten im Blick. Deshalb wird das schwierig für sie.
Um noch einen ostdeutschen Politiker zu nennen, der, glaube ich, auch sehr präsent war und der SPD auch fehlt, ist sicherlich Wolfgang Thierse, Bundestagspräsident und einfach einer, der sehr präsent war überall. Also
das stimmt,
da gebe ich dir recht, ja. Wenn man sich, ich habe jetzt zum Beispiel.
Aber Wolfgang Thierse, das ist ganz schön, den hat ja hier Kühnert und Co. und Esken, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der hat sich ja an der FAZ in einem sehr klugen Beitrag etwas lustig gemacht über die Identitätspolitik. Und daraufhin sind also die Partei Linken, seine Parteifreunde auf ihn losgegangen, als sei er ein politischer Gegner. Und da muss man auch ehrlich sagen, das ist A, eine Frage des Stils, aber B, auch eine Frage des Inhalts. Und wenn die SPD wirklich sich langsam unter die 10%-Hürde regieren will, dann muss sie schön weitermachen, diese Identitätspolitik zu ihrem Thema zu machen.
Na ja.
Damit haben die Grünen vielleicht Erfolg. Aber geh mal in den Kleingartenverein, geh mal zu den Arbeitern, geh mal zu den Fußballfans, zu den Leuten, die ich kenne, sage ich mal, die so ein bisschen so einen SPD-Stallgeruch haben. Die haben alle wirklich einen Hals. Und dieses intellektuelle Gehabe kommt bei der Kernklientel der Sozialdemokratie überhaupt nicht an. Das ist der größte Fehler, den die SPD in den letzten Jahren gemacht haben. Und wenn sie diesen Weg weiter bestreiten will, dann wird's eng.
wenn man sich das Kernland, wenn wir vom roten Sachsen reden, dann haben wir noch ein röteres Bundesland fast schon, das ist NRW, das Kernland der SPD. Da wird der Wüst nicht abgewählt werden, wenn das so weitergeht. Der Top-Umfragewerte um die 40%. Und inzwischen kommt es mir so vor, dass Hannelore Kraft, so böse es jetzt klingt, ein Unfall war, weil eingerahmt ist sie von CDU-Ministerpräsidenten.
Ja, aber da muss man schon länger in die Historie zurückgehen. Das ist ja, also Johannes Rau hatte ja noch immer sehr, sehr gute Wahlergebnisse und Johannes Rau steht da für eine andere Politik.
Genau, aber das meine ich, dass die SPD sich genau von diesen Kernlandthemen, die sie ja mal hatte, wo es klar war, du bist Arbeiter in NRW, du wählst die SPD. Das war ja, das ist diese Entfernung von Parteien, aber auch die Arroganz der Macht, die ich da teilweise sehe. Also
mir
halt da die Kontaktschande, muss ich dir ehrlich sagen, immer noch im Ohr. Wie kann man sich hinstellen am Wahlabend und Kontaktschande sagen? Und seine Koalitionspartner so von Buck hauen. Wenn die FDP schlau ist, lässt sie den Haushalt platzen.
Ja, muss man mal sehen, ob das so schlau ist. Also insgesamt muss man sagen, hat es die SPD auch schwer. Sie kommt in den führenden Positionen natürlich aus einer anderen Schicht als ihre Wählerschaft. Und erschwerend kommt hinzu, dass, jetzt sind wir wieder bei den Medien, sage ich mal, viele Leitmedien in derselben Blase unterwegs sind wie die Politik und wirklich glauben, dass Identitätspolitik total zentral ist oder die wirklich glauben, dass eine übergroße Mehrheit der Deutschen Migration für eine total prima und einfache Sache hält. Ganz so ist es ja nicht. Und da würde etwas mehr Verbundenheit, etwas mehr überhaupt Kontext zu den Leuten, gerade die, also sage ich, das hatte Kurt Beck mal wunderbar gesagt, er wolle Politik machen für die Menschen, die morgens früh aufstehen, ihren Kindern Schulbrot machen, dann zur Arbeit gehen.
Aber wo sind diese Politiker in der SPD? Die sind ja alle vom Hof gejagt.
Ja, nicht vom Hof gejagt. Die sind im Augenblick einfach, man muss schon sagen, nicht so richtig deutlich zu sehen. Und ich habe neulich lange mit meiner Friseurin über das Bürgergeld gesprochen. Eine Frau, die also sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gibt, mit ihrem Salon über die Runden zu kommen. Und wie die über das Bürgergeld gesprochen hat, und das ist sicher keine CDU-Wählerin, da hätte ich gedacht, Herr Heil, hören Sie mal zu. Also mehr kann man seiner eigenen Klientel nicht vor den Latz knallen als so eine schwachsinnige Idee.
Identitätspolitik ist ein gutes Stichwort, wenn wir uns die nächste Partei angucken. Und zwar droht einer Partei das Ostdebakel, den Grünen. Es kann passieren, also in Brandenburg sind sie noch bei 7%, die Umfrage ist aber einen Monat alt. Um es mal ganz böse zu sagen, sind die Grünen eine westdeutsche, besser verdienende Partei aus den Vorstädten oder was ist da los im Osten?
Ja, ich würde West und Ost auch nicht immer gegeneinander ausspielen. Man muss natürlich sehen, dass in den Metropolen im Osten die Grünen auch relativ stark sind und sich da die Ergebnisse eigentlich angleichen und dass wir natürlich in vielen ländlichen Regionen auch dieselbe Entwicklung haben. Also die Grünen irgendwo weit weg von den Metropolen taucht inzwischen kaum noch auf, beziehungsweise kämpft jetzt wieder irgendwie wie vor 10, 15 Jahren die 5%-Hürde. Das ist also schon eine Wahrnehmung, die man haben muss. Was im Westen halt weniger der Fall ist, ist, dass die AfD gewählt wird. Aber die Grünen tun sich halt auch schwer, weil sie keine Volkspartei sind, das wollten sie mal werden, aber sie haben auch in den letzten Jahren wirklich vieles getan, um zu verhindern, dass sie als Volkspartei wahrgenommen werden. Sie werden von vielen als Oberlehrerpartei wahrgenommen, die ganz viel für ihre eigene Klientel tun, aber ganz wenig für alle. Und das ist eine Wahrnehmung, die natürlich für Wahlergebnisse verheerend ist.
Also könnte man auch sagen, wenn wir jetzt zum Ende kommen, könnte man sagen, es hat sich doch eigentlich nicht viel geändert. Das Land ist weiterhin konservativ und die Stadt ist weiterhin progressiv. Also das stimmt, ja. Das, was überall gilt, wenn man sich amerikanische Wahlkarten anguckt, finde ich es immer ganz schön. Du siehst die Ballungszentren immer daran, weil sie blau sind. Da wählen die Leute Demokraten. Und du siehst die Urban Areas, das Land immer daran, dass die rot sind. Da wählen die Leute Republikaner. Und da kann passieren, was will. Die Leute wählen das so. Und bei uns gibt es halt keine zwei Parteien. Aber im Endeffekt ist es doch nichts anderes, oder?
Das ist vergleichbar und das ist ja auch interessant, weil deshalb ist die Überraschung ja wieder so groß. Es ist wie vor 8 Jahren, als Donald Trump gewählt wurde, weil alle in ihren Blasen in den Großstädten waren, kannten sie gar keine Wähler, die irgendwie für den verrückten Trump stimmen würden und hielten es für völlig ausgeschlossen, dass der überhaupt eine Chance hat, Präsident zu werden. Weil alle dachten, Hillary macht das Rennen. Und wie war es? Wie wurde es? Donald Trump hat die Wahl gewonnen. Und heute, 8 Jahre später, müssen wir gucken, dass wir nicht dieselben Fehler machen, dass wir also wirklich in den Eliten Themen diskutieren, die so weit weg sind von den Menschen, dass am Ende Populisten sich das zunutze machen können.
Ich stelle jetzt zum Schluss eine These auf und bin auf deine Meinung gespannt. Du hast es im Prinzip schon angedeutet. Meine These ist, wenn im Herbst die 3 Landtagswahlen sind, erstens, die Grünen werden nicht stattfinden. Zweitens, die FDP ist raus. Drittens, die Linke hat sich als Ostpartei erledigt. Viertens, die SPD ist in vielerlei Hinsicht die einzige Opposition mit der AfD. Fünftens, ich weiß es viel, die Brandmauer hält. Und sechstens, du hast es schon gesagt, die neue Koalition im Osten heißt CDU-BSW.
Ja, 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 ja. 6-mal ja.
Wunderbar. Vielen Dank, Matthias. Ein kleiner Hinweis vor Beginn meines Interviews mit Arne Semsrott. Unser heutiger Interviewgast befindet sich zum Zeitpunkt der Aufnahme an einem Flughafen. Deswegen hat die Tonqualität nicht immer das gewohnte gute Hamburg am Morgenniveau. Aber das ändert nichts an dem nun folgenden, sehr spannenden und aufschlussreichen Gespräch.
Wir nehmen uns heute Zeit bei Hamburg am Morgen. Hier ist das Interview der Woche.
Trotz Skandalen, trotz rechter Parolen und trotz Kra, Höcke und Bistron, die AfD konnte bei den Europawahlen Stimmen dazugewinnen und steht in Umfragen vor den Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg bei teilweise über 30%. Aber müssen wir uns deswegen schon Sorgen machen? Der Journalist, Politikaktivist und Chef von Frag den Staat, Arne Semsrott, sagt, wir müssen uns auf jeden Fall vorbereiten. Er hat den Bestseller Machtübernahme, was passiert, wenn Rechtsextreme regieren, geschrieben und ist uns jetzt zugeschaltet zum Interview für Hamburg am Morgen. Ein kleiner Hinweis, wir erwischen Arne Semsrott am Flughafen, deswegen kann es ein paar Hintergrundgeräusche geben. Hallo Herr Semsrott.
Hallo.
Herr Semsrott, ich fange mal an, wie ich gerne anfange, und zwar mit einem Kommentar zu Ihrem Buch bei X, früher Twitter. Da hat jemand geschrieben, bei allem Respekt, dieses Buch ist obsolet, weil längst Grün-Wokistan ein autoritäres Regime errichtet hat. Gibt es viele Rechte, die so ein paar, ich sag mal, etwas schwierigere Kommentare schreiben?
Auf jeden Fall. Die ganze Zeit und sehr viel. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich hab's da noch gut. Ich glaube, wenn ich nicht Mann, sondern eine Frau wäre, wenn ich nicht weiß wäre, sondern schwarz, dann wäre es noch schlimmer. Aber man kriegt sowas die ganze Zeit. Wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, dann gehört das quasi dazu.
Traurig. Und wir steigen gleich mal ein. Ich habe mir das Buch durchgelesen. Und am Anfang des Buches geben Sie uns eine kleine Fiktion, und zwar beschreiben Sie eine Wahlnacht. Die AfD mit über 30% der Stimmen. Der Sieger, die CDU, sagt, die berühmte staatspolitische Verantwortung, wir müssen jetzt eine Koalition eingehen. Wenn ich mir das so durchgelesen habe, dann kriegt man ein bisschen Bauchgrummeln. Aber halten Sie dieses Szenario für wahrscheinlich?
Tatsächlich ist es so, dass beim Lesen vor dem Erscheinen des Buches viele Freunde mich gefragt haben, wann war das nochmal passiert? Weil es so realistisch klang für sie. Es ist ein Szenario, von dem ich wünsche, dass es nie passiert, aber ich glaube von einem, das leider insbesondere in einigen Bundesländern, also im September haben wir Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, durchaus möglich erscheint, einfach weil das Wahlsystem durcheinandergewirbelt ist und die AfD einfach so stark ist, wie sie vor vielen Jahren nicht war. Und dementsprechend, glaube ich, sollten wir uns auf diesen Moment vorbereiten und auf die Frage, was wir dann tun können.
Aber da kommen wir nochmal auf dieses Szenario, weil gerade das, was Sie gerade gesagt haben, das ging mir genauso. Ich habe im ersten Moment gedacht, welche Wahlnacht war denn das noch? Und habe dann erst die Fiktion erkannt. Also es ist gar nicht so weit weg. Aber die Brandmauer der CDU, die vielbeschworene, ist die Ihrer Meinung nach so brüchig?
Also im Kommunalen gibt es die leider sowieso nicht mehr. Also wenn wir uns anschauen, wie in vielen Kommunen im Osten, aber auch nicht nur im Osten, auch in vielen westdeutschen Kommunen inzwischen umgegangen wird, dann sehen wir auf jeden Fall eine Normalisierung. Insbesondere bei eher unideologischen Projekten arbeitet man dann durchaus mit den Vertretern der AfD zusammen. Und wir haben schon Abstimmungen in Landtagen erlebt, unter anderem in Thüringen, wo die CDU und die AfD gemeinsam für einen Antrag für ein Genderverbot gestimmt haben. Das heißt, diese Verbindung, die gibt es schon. Wir wissen von einzelnen Abgeordneten, die solche Verbindungen haben. Und man muss leider sagen, es wäre schön, wenn es unrealistisch wäre, aber leider ist es realistisch.
Wir haben ja jetzt noch einen neuen Player auf dem Markt, und zwar das Bündnis Sarah Wagenknecht, das BSW. Befürchten Sie da auch vielleicht die Bildung eines rechten Blockes, wenn man dieses BSW, wenn man den BSW in diese Gleichung mit reinpackt?
Also das BSW hat natürlich ein wirklich großes Kompetenzproblem gerade. Und wenn die tatsächlich so viele Stimmen bekommen, wie es nach den Umfragen aussieht, insbesondere zum Beispiel in Sachsen, dann werden die Probleme haben, all diese Plätze überhaupt zu besetzen mit Leuten, die ein bisschen Erfahrung haben. Man kann durchaus davon ausgehen, dass es viele Überschneidungspunkte gibt, insbesondere in der Migrationspolitik. Wenn man sich da so die Programme durchliest der BSW, dann unterscheiden die sich kaum von der AfD. Und ich würde sagen, es steht so ein bisschen offen. Ausschließen kann man es leider nicht, dass BSW und AfD dann gemeinsame Sache machen.
Ich möchte, bevor wir so ein bisschen auch mehr ins Buch einsteigen, noch eine etwas provokante Frage stellen. Und das ist auch etwas, wenn ich habe auch in meinem Umkreis Leute, die man nicht überzeugen kann, nicht AfD zu wählen, die dann der Meinung sind, ach, es ist eine Protestwahl, ist doch nicht so schlimm. Und die bringen ganz oft das Argument, aber die AfD wäre doch dann demokratisch gewählt, wenn die in Thüringen den Ministerpräsident stellt. Was regt ihr euch denn so auf? Was entgegnen Sie dieser Aussage?
Es liegen Welten zwischen demokratisch gewählt und demokratisch. Also nur weil eine Partei noch nicht verboten ist, nur weil sie demokratisch gewählt werden kann, macht sie das noch nicht zu einer demokratischen Partei. Und insbesondere bei der AfD ist offenkundig, dass im Kern dieser Partei und im Kern der Programmatik Menschenfeindlichkeit steht. Also zum Beispiel Queerfeindlichkeit, zum Beispiel Rassismus. Wir haben da zentrale Figuren, die wollen ihre Gegner ausschwitzen und sagen das auch so bei Reden. Und das müssen wir uns immer vor Augen führen, dass die AfD, selbst wenn sie noch nicht verboten ist, damit kein Gütesiegel hat, sondern im Gegenteil, wenn wir sie analysieren, wenn wir ihre Reden, ihre Publikationen anschauen, dann ist es eine rassistische Partei, die ja insbesondere auch damit aufgefallen ist, dass Mitglieder von ihr Massendeportationen planen.
Die AfD hat jetzt sogar ein ganz anderes Label drauf bekommen, könnte man sagen. Die ist ja sogar bei den Rechten in der EU rausgeflogen. Also was sagt uns das noch?
Ja, ich meine, die antidemokratische Rechte hat sowieso immer durch ihren Nationalismus Problem, sich international zu vernetzen. Das liegt quasi im Kern der Sache. Aber das heißt, dass der vergleichsweise Kuschelkurs, den zum Beispiel die französischen Rechtsextremen von Le Pen machen, dass der bei der AfD offenbar nicht ankommt, sondern die AfD deutlich extremer sich nochmal gibt und auch ihre offen rassistischen Ideen zum Beispiel nicht verbirgt und damit dann noch nicht mal mehr in einem solchen rechten Lager salonfähig ist.
In Ihrem Buch sagen Sie, eigentlich kommt die Veröffentlichung zu spät. Und ich habe sehr lange über diesen Satz nachgedacht, denn Bundeskanzlerin Weidel und Innenminister Höcke, die sehe ich noch nicht. Warum sagen Sie, eigentlich kommt es zu spät?
Ich glaube, das liegt im Kern der Sache, dass es quasi immer nur zu spät kommen kann, weil eine Vorbereitung auf so einen Moment eigentlich nicht früh genug beginnen kann. Mir geht es darum, dass wir uns mit einem solchen Moment von einer AfD-Regierung beschäftigen, um in einem solchen Moment nicht in Schockstarre zu verfallen. Also ich kenne das jetzt von mir im Umfeld von Wahlen, jetzt zum Beispiel den EU-Wahlen, dass ich bei so einem hohen Wahlergebnis für die AfD erstmal in so einen Schock und in eine Verzweiflung verfalle und mich am liebsten zurückziehen will. Und ich glaube, das ist eine sehr natürliche Reaktion. Das wäre auch eine, die wir bei so einer AfD-Koalition, glaube ich, vielfach hätten. Aber ich will darauf vorbereiten, damit das eben nicht so stark passiert in so einem Moment, sondern damit Menschen in ein Handeln kommen, sich vorbereiten und wissen, was würden Sie in so einem Moment tun, auf wen würden Sie achten, wen würden Sie anrufen in Ihrem Umfeld, um wen würden Sie sich kümmern. Und so eine Vorbereitung, die ist sowieso richtig, selbst wenn es gar nicht dazu kommen sollte. Das ist also, glaube ich, eine sinnvolle Vorbereitung in jedem Fall. Und ich würde sagen, dass das auch schon vor einigen und vielen Jahren hätte beginnen können. Aber naja, zu spät gibt's letztlich in einer Form dann auch nicht. Insofern nehme ich das vielleicht ein bisschen zurück. Besser, wir fangen zumindest jetzt an, selbst wenn es zu spät ist.
Was ist passiert? Wir haben jetzt eine Europameisterschaft in Deutschland. Und wenn ich mich erinnere an 2006, die Welt zu Gast bei Freunden. Was ist passiert seitdem? Warum ist die Welt nicht mehr zu Gast bei Freunden? Ich habe teilweise Videos gesehen im Internet nach der EU-Wahl, auch persönlich mit Freunden aus der Queer-Community geredet, aber auch mit Freunden mit Migrationshintergrund, die Angst geäußert haben, wo man ja wirklich sagen muss, oh Gott, also sie haben Angst, in diesem Land zu leben.
Ja, und im Anschluss an die EU-Wahlen haben mir Freunde gesagt, sie sitzen auf gepackten Koffern und überlegen, ob sie auswandern sollten. Also das ist tatsächlich für einen Teil der Bevölkerung zumindest die Realität, also für die Menschen, die besonders betroffen sind von der AfD und ihren Plänen. Und die AfD ist letztlich ein Ergebnis, aber natürlich auch Mitwirkende an einem jahrelangen Rechtsruck, also einer jahrelang Diskursverschiebung nach rechts, einer Verschärfung des Diskurses, nicht nur in Deutschland, sondern international, die dann natürlich auch befeuert wurde durch viele Faktoren, also eine Wirtschaftskrise, eine Klimakrise, viele Formen der Krisen, die dann eben auch in eine Demokratiekrise mit einmünden. Und Ursachen gibt es dementsprechend auch tatsächlich sehr viele. Ich würde sagen, dass auch die demokratischen Parteien durchaus mitschuldig sind, weil sie zu wenig gegen die AfD getan haben, sondern zu viel darauf geachtet haben, was will denn die AfD und wie können wir uns dem irgendwie gegenüber positionieren, anstatt mehr darauf zu schauen, was wollen wir denn eigentlich, was will die demokratische Gesellschaft eigentlich. Insofern, glaube ich, sind die Ursachen an sehr vielen verschiedenen Punkten zu sehen.
Schwierig finde ich auch manchmal das Hinterherrennen von AfD-Positionen. Also hätten Sie sich vor ein paar Jahren vorstellen können, dass ein sozialdemokratischer Kanzler sich auf den Spiegeltitel stellt und sagt, jetzt schieben wir aber mal richtig ab?
Ich glaube, das hätten wir uns eigentlich alle nicht vorstellen können. Es ist auch tatsächlich so, dass es so eine gewisse Abstumpfung gibt durch das Wiederholen und das Wiederholen von Parolen. Ich glaube, dass vor einigen Jahren dieser Satz, wir müssen endlich im großen Stil abschieben, der AfD zugeordnet worden wäre und man nicht gedacht hätte, dass das jetzt aus der Mitte des Parlaments oder aus der Mitte des Regierung kommt. Und wir sehen, was die AfD damit bewirkt hat. Also ohne, dass sie eigentlich selbst an der Regierung war, hat sie es schon geschafft, andere Parteien deutlich nach rechts zu ziehen. Und dann kommt eben sowas dabei raus. Dazu muss man auch zählen, dass Olaf Scholz angekündigt hat, nach Afghanistan abzuschieben. Also in ein Land, in dem ein Terrorregime regiert. Und ich glaube, das sollte eigentlich in einer demokratischen Gesellschaft nicht möglich sein.
Sie schreiben in Ihrem Buch sehr eindrucksvoll, was passieren kann oder was passieren wird, wenn Rechtsextreme eine Regierung übernehmen. Und wir haben ja zahlreiche Beispiele in Europa, das beschreiben Sie auch sehr gut. Wir haben in Italien Giorgia Meloni, wir haben Ungarn Viktor Orban, wir hatten in Polen die PiS mit Jarosław Kaczynski, die sich ja sehr, sehr hart gewehrt haben, ihre Macht wieder abzugeben. Die FPÖ in Österreich ist teilweise da Mainstream-Politik. Wieso lernen wir nicht von den Fehlern unserer europäischen Nachbarn?
Wir sehen, dass insbesondere die antidemokratische Rechte voneinander lernt. Also die AfD lernt davon, was Meloni macht. Die AfD lernt von der FPÖ. Und die demokratischen Parteien vernetzen sich nicht in gleicher Weise. Also es gibt wenig Wege, wie zum Beispiel die SPD davon lernt, was die Sozialisten in Spanien richtig gemacht haben. Im Gegenteil sehen wir aber sehr intensiv, wie die AfD von der antidemokratischen Rechten in Spanien profitiert und deren provokativen und sehr aggressiven Stil übernommen hat. ich glaube, es gibt immer noch zu wenig, es gibt immer noch zu wenig Bewusstsein davon, wie hoch die Gefahr ist. Ich glaube, dass insbesondere in so einem Parteienalltag im Bundestag häufig aus dem Blick verloren wird, wie krass eigentlich die Entwicklung ist und dementsprechend der Ernst der Lage noch nicht erkannt wurde und dementsprechend auch keine großen Maßnahmen bisher umgesetzt wurden. Also wenn wir uns beispielsweise die Demokratieproteste anschauen im Januar, das waren letztlich die größten Demokratieproteste in Jahrzehnten, in Hamburg vielleicht sogar in den letzten, seit dem Zweiten Weltkrieg. Und dann, wenn wir uns fragen, was ist denn konkret daraus passiert, müssen wir eigentlich auf politischer Ebene sagen, Fehlanzeige. Da gab es kein Gesetz, was danach angestoßen wurde. Es gab kein AfD-Verbotsverfahren. Also alle möglichen Forderungen im Umfeld dieser Proteste wurden gar nicht umgesetzt. Man hat diese Proteste auch nicht als Rückenwind gesehen. Und deswegen würde ich vermuten, dass ganz einfach nicht erkannt wurde, wie wichtig das auch so vielen Millionen Menschen in Deutschland ist.
Aber wie kann es denn sein, dass auch so viele Millionen Menschen in Deutschland immer noch sagen, trotz Höcke, trotz klarer rechtsextremer und faschistischer Aussagen, trotz jetzt bei der Europawahl die Skandale um Krah und Bistron, wie kann es immer noch sein, dass es so eine Basis dieser Partei gibt? Oder müssen wir uns in diesem Land ehrlich machen, dass es die eigentlich immer gab?
Es gab immer eine große Basis, auf jeden Fall. Also die AfD ist ja nicht die erste Partei ihrer Art. Es gab vorher weniger, aber immer noch trotzdem erfolgreiche Parteien. Also die NPD war auch in verschiedenen Landtagen in Deutschland schon. Aber zusätzlich zu dieser Basis haben wir viele Menschen, die dafür gesorgt haben, dass die Basis auch vergrößert wird. Also es ist jetzt nicht eine bestimmte Gruppe und die wählt die einfach konstant, sondern, also das gibt es, aber zusätzlich gibt es eben eine vergrößerte Gruppe, die offensichtlich von dem Rassismus der Partei sich angezogen fühlt, die offensichtlich die einfachen und falschen und rassistischen Antworten der Partei als Lösung für Probleme sieht und die offenbar so enttäuscht sind von anderen Parteien, dass sie den Rassismus dieser Partei dann als gute Alternative sehen. Und das ist, denke ich, ein großes Versagen der demokratischen Politik. Und deswegen, glaube ich, sind wir jetzt viel mehr im Zugzwang, als wir gewesen wären, wenn darauf früher reagiert worden wäre.
Bevor wir auf Ihre Anleitung zum Widerstand kommen, einmal die Frage, ist es nicht schwierig, jeden AfD-Wähler aber auch in so eine bestimmte Ecke zu stellen? Weil ich glaube, dass das auch dafür sorgt, dass Wähler dieser Partei dann sagen, jetzt erst recht, die finden mich ja eh doof.
Ja, ich kenne die Diskussion und kriege auch viele Fragen in dem Zusammenhang. Und ich würde sagen, ich interessiere mich mehr für die Betroffenen der AfD. Also ich glaube, es gibt so einen Reflex und der ist auch menschlich und normal, dass man sich fragt, ja, warum machen die Leute das denn? Warum wählen sie die denn? Wie können wir die denn zurückgewinnen? Aber ich interessiere mich viel mehr für die Leute, die dabei so ein bisschen aus dem Blickwinkel geraten, nämlich die Menschen, die eben überlegen, ob sie auswandern sollen. Wer redet denn eigentlich mit denen? Wer fragt die denn eigentlich, was sie brauchen? Es gibt dreimal so viele Nichtwähler wie AfD-Wähler in Deutschland. Was wollen die denn? Warum wählen die denn nicht? Und wie kann man denn mit diesen Menschen sprechen? Also ich würde dafür werben, tatsächlich die AfD-Wähler eher ein bisschen rechts liegen zu lassen und zu fragen, ja, was wollen wir denn eigentlich als demokratische Gesellschaft? Anstatt nur zu schauen, ja, was will denn diese eine Gruppe, die so radikal wählt?
Sie haben es eben schon angesprochen, die großen Demokratieproteste, die wir Anfang des Jahres hatten. Da wird ja immer von der schweigenden Mehrheit gesprochen. Ich verstehe Sie richtig, dass Sie sagen, liebe schweigende Mehrheit, es wird Zeit, dass ihr laut werdet, dass ihr noch lauter werdet als bei den Protesten im Frühjahr.
Also ich finde, die Zivilgesellschaft hat eigentlich ziemlich gut vorgelegt. Also so riesige Proteste, da gibt es ja wenig Vorbild für. Und ich habe mit vielen Freunden in anderen Ländern in der EU gesprochen, die gesagt haben, wow, so eine aktive Zivilgesellschaft hätten wir bei uns auch gern. Deswegen würde ich sagen, an der Stelle ist eigentlich gar nicht so sehr der Fehler da. Das Signal war schon sehr klar. Die Frage ist nur, wie sich das übersetzt. Und da würde ich den Fehler bei den Parteien sehen, dass dieser Impuls eben nicht genutzt wurde, dass dieser Rückenwind, den es hätte geben können, zum Beispiel für ein Demokratiefördergesetz, das endlich mal langfristige Finanzierung setzt für Demokratieprojekte oder für ein AfD-Verbotsverfahren, dass eben dieser Rückenwind nicht genutzt wurde. Das heißt, wir haben ein Parteiensystem, wir haben demokratische Parteien, die nicht genug darauf hören, dass Millionen Menschen auf die Straße gehen, sondern das nur so als ja, ein bisschen Beiwerk sehen und denen dann nicht zuwinken, aber dann nichts tun. Und ich glaube, da liegt eher das Problem.
Sie haben Ihr Buch untertitelt mit einer Anleitung zum Widerstand. Und es ist ja immer die Sprache von dieser wehrhaften Demokratie. Aber was kann denn der Einzelne tun, ohne zu viel vorwegzunehmen aus Ihrem Buch? Aber was sind denn Sachen, die der Einzelne tun kann, neben zum Beispiel auf eine Demonstration zu gehen?
Wahnsinnig viel, wahnsinnig viel. Also auf eine Demonstration gehen, glaube ich, ist ein total guter Anfang, weil man zum einen ein sichtbares Zeichen nach außen gibt, sich den öffentlichen Raum nimmt und sich vernetzt und andere Menschen sieht und merkt, man ist nicht alleine. Und ich glaube, das ist tatsächlich zentral, zu merken, dass man nicht alleine ist, dass andere auch verzweifelt sind, dass die auch was machen wollen. Und dann gibt es total viele Möglichkeiten, je nachdem, wo man so tätig ist. Also im Buch geht es zum Beispiel viel um Beamte. Wir haben ja 5 Millionen Beamte in Deutschland, die ja theoretisch bei einer AfD-Regierung das umsetzen müssten von der AfD, die aber tatsächlich sehr viele Möglichkeiten haben, so etwas zu sabotieren. Also zum Beispiel mit einem Bummelstreik, in dem sie etwas sehr gründlich, sehr sorgfältig prüfen, sodass dann vielleicht ein Vorhaben nicht so umgesetzt werden kann, wie es geplant ist. Wir haben Unternehmen, die noch viel stärker Positionen ergreifen können. Also Menschen innerhalb von Unternehmen, die dafür Druck machen können, dass Unternehmen vielleicht auch mehr Geld geben für Demokratieprojekte. Denn wir wissen, es gibt eigentlich in Deutschland schon wahnsinnig viele Initiativen, auch im Osten, auch im ländlichen Raum im Osten, die eigentlich genau das Richtige tun, die aber wahnsinnig prekär aufgestellt sind. Und da hilft ja, schlicht und einfach Geld. Also Rückhalt, dass wir zeigen, die Leute, die sich schon engagieren, die sollen das auch gerne weitermachen und wir unterstützen die. Das kann man mit Geld tun, man kann Mithilfe anbieten, man kann Danke sagen. All das ist, glaube ich, wichtig. Und je nachdem, wo man in der Gesellschaft aktiv ist, welche Positionen man hat, gibt es da noch zahlreiche weitere Möglichkeiten.
Jetzt geht es ja auch uns Journalisten, unserem Berufsstand und den Medien so, dass wir ja auch kämpfen mit dem richtigen Umgang mit der AfD. Und sie fordern ja auch etwas von Medien, wobei ich glaube, dass fordern hier auch das etwas richtige Wort ist.
Ja, also im Umgang mit der AfD zeigen sich, glaube ich, so ein paar Grundprobleme in den Medien. Das eine ist, und das hatte ich vorhin schon mal im anderen Kontext angesprochen, dass es so eine sehr starke Orientierung gibt an der AfD und man schaut, was kommt denn von der Seite. Und das ist zum einen natürlich total nachvollziehbar, weil man natürlich bei antidemokratischen Positionen darüber berichten will. Und zum anderen haben wir natürlich das Problem, dass das auch eine Diskursverschiebung nach rechts ermöglicht, weil sehr viele Positionen von der AfD dann sehr prominent vertreten werden und man dann auch Gefahr läuft, sehr schnell über ein Stöckchen zu springen. Und ein sehr prägnantes Beispiel, das ich auch nenne im Buch, ist tatsächlich dieser Forderungsjournalismus. Und ich habe das nicht am Beispiel der AfD aufgezogen, sondern am Beispiel von Jens Spahn, der quasi jede Woche mit einer neuen Forderung in den Medien landet. Der fordert alles von Bürgergeld abschaffen bis Stromleitungen überirdisch zu verlegen. Und er hat eine Form gefunden, etwas so zu fordern, dass er damit immer in den Medien landet, selbst wenn er eigentlich gar keine Kompetenz hat in dem Bereich, selbst wenn er damit eigentlich nichts zu tun hat. Und diesen Mechanismus grundsätzlich finde ich problematisch, weil der eben auch dazu führt, dass die AfD mit vielen ihrer Forderungen, obwohl sie aus dem antidemokratischen Bereich kommen, häufig kontextlos dann einfach so vermeldet werden.
Die fiktiven Szenarien in Ihrem Buch, wir hatten darüber am Anfang schon gesprochen, dass die schneller wahr werden könnten, als uns lieb ist. Haben Sie sich persönlich auf den, ich nenne ihn mal Tag X, auch schon vorbereitet?
Ja, sowieso fürs Buch und dafür auch. Und das Erste, an das ich denke, ist so eine Wahlnacht. Und ich weiß jetzt im Vorhinein auf wen ich achte in meinem Umfeld. Also insbesondere die Menschen, die am meisten betroffen sind von der AfD. Da überlege ich mir vorher, wer wird besonders schlecht davon betroffen sein? Wem sage ich Bescheid? Also wem schicke ich eine Nachricht, hey, ich denke an dich. Und das wird nicht besser machen oder nicht viel besser machen für die Betroffenen, aber ich will zeigen, ich bin da. Und ich glaube tatsächlich in so einer Situation, wo eine CDU mit der AfD eine Koalition formen könnte, ist es total sinnvoll, Protest zu wählen als Form, damit umzugehen. Und das kann man einfach vor den CDU-Landeszentralen machen. Das wissen wir von vor 4 Jahren. Da gab es ja die FDP, diese seltsame Situation in Thüringen, wo die FDP mit Hilfe der AfD den Ministerpräsidenten stellen konnte. Da gab es wahnsinnig große, schnelle Proteste vor den FDP-Zentralen. Das hat dazu geführt, dass die FDP von dieser Ministerpräsidentenwahl abgelassen hat. Und ich glaube, auch das ist dann in so einem Fall wichtig. Also ich für mich auf jeden Fall für mein Umfeld zu sorgen, an Menschen zu denken, nicht zu vereinsamen und dann rauszugehen und zu protestieren.
Ich möchte kurz anmerken, dass der Ministerpräsident AD, den Sie ansprechen von der FDP, Thomas Kemmerich, der Spitzenkandidat ist in Thüringen für die FDP, auch bei der nächsten Wahl. Die FDP steht da aber bei 2%. Am Freitag, den 28.06., da sind Sie bei uns in Hamburg und zwar im Zentralkomitee. Können Sie uns da einmal sagen, was erwartet Zuschauerinnen und Zuschauer da?
Ein satirisch-aktivistischer Abend. Also ich habe mir gedacht, dass ich nicht einfach nur lesen will aus dem Buch, sondern tatsächlich die Inhalte in der Form aufbereiten will, dass man ins Machen kommt und tatsächlich auch Lust und Spaß dran hat. Weil das Reden über die AfD wahnsinnig deprimierend ist und, glaube ich, auch so schnell verzweifeln kann. Und das ist bei mir selbst genauso. Aber ich glaube, dass es auch total viele Möglichkeiten gibt, damit umzugehen und trotzdem Spaß zu haben und sogar wegen des Protestes dagegen Spaß zu haben. Und das bringe ich auf die Bühne und ich glaube, das wird ein sehr schöner Abend.
Den Link zur Veranstaltung, den haben wir auch in unsere Shownotes gestellt. Vielen Dank an Arne Semsrott. Sein Buch Machtübernahme, was passiert, wenn Rechtsextreme regieren, ist bei Drömer erschienen. Und wie schon gesagt, wer ihn live erleben möchte, und das empfehle ich Ihnen herzlich, der kann dies am 28.06. im Hamburger Zentralkomitee tun. Vielen Dank, Arne Semsrott.
Dankeschön.
Vielen Dank nochmal an meine heutigen Gesprächspartner Arne Semsrott und Matthias Iken. Alle relevanten Links der heutigen Folge finden Sie in unseren Shownotes. Feedback zu dieser Folge von Hamburg am Morgen können Sie unter moinhamburg in einem Wort moinhamburg@abendblatt.de loswerden. Ich wiederhole nochmal moinhamburg@abendblatt.de. Und es gibt sicherlich viel, über das wir heute sprechen und auch diskutieren können. Über diese E-Mail-Adresse können Sie nicht nur Ihre Themen loswerden oder Fragen stellen. Natürlich freuen wir uns auch über Ihr Lob und Ihre Kritik. Morgen spricht Marcel Becker mit einem absoluten Politik- und Kommunikationsexperten darüber, ob Politiker eigentlich in einer Parallelwelt leben. Zu Gast ist Gerhard Schröders ehemaliger Regierungssprecher, der Top-Kommunikationsberater Bela Ander. Wir hören uns morgen also schon wieder. Bis dahin, bye bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.